Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich schaue jetzt gerade, wo wir weitermachen. Ich finde im Prinzip diesen Text von Sengsan ganz gut, auch wenn ihr das letzte Mal ja gesagt habt, dass ihr den Text von Patro Lompuche über die Paramita bzw. das eine Thema, ich weiß jetzt gar nicht, was welches Paramita wir da hatten. Mitgefühl, oder? Oder nee. Ja, war das Mitgefühl? Oder Geduld. Geduld hatten wir, genau. Dass ihr das ganz gut findet.
So ist es, genau.
Ja.
Das war das Interessante.
Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen zwiespältig, ob wir den Text hier weitermachen oder ob wir springen zu dem Tibetischen. Das ist der Anlass, dass ich dieses Buch hier mitgebracht habe: Words of My Perfect Teacher. Das ist von Patrol Rinpoche. Patrol Rinpoche war ein tibetischer Lehrer des 19. Jahrhunderts. Aus diesem Buch ist diese Texte über die sechs Paramitas entnommen. Das ist ein ganz besonderes Buch, finde ich. Erstens ist das die erste indische Ausgabe dieses Buches aus dem Jahre 1998. Das ist deswegen was Besonderes, weil das habe ich auf einem Retreat gekauft mit Sokal Rinpoche. Das gibt es auch auf Deutsch. Das ist dieses blaue Buch, die Worte meines perfekten Lehrers. Das ist das einzige Buch, was ich viermal habe. Ja, ich habe das jetzt mal durchgerechnet. Also ich habe kein anderes Buch so oft. Und irgendwie sagt das schon was aus, fand ich. Das erste Exemplar habe ich auf dem Retreat gekauft mit Sogyal Rinpoche, ja. 96, 4, 95, irgend sowas in dieser Größenordnung. Das ist das Gebundene, die gebundene Ausgabe. Wir haben bei Sogyal Rinpoche immer mit zwei Büchern gearbeitet. Das war die Basisliteratur. Das eine war sein eigenes Buch, Tibetische Buch vom Leben und Sterben. Das haben wir sozusagen vor und zurück durchgegangen. Und als man das mehr oder weniger auswendig konnte, sind wir dann, und das war das Buch von Patrol Rinpoche. Und das haben wir dann vor und zurück angeschaut. Und da habe ich das erste Exemplar gekauft. Das zweite Exemplar habe ich dann auf einem Retreat 98 gekauft, als die erste Kiste aus Indien mit diesen Büchern in Europa ankam. Das heißt, die hat Sogyal Rinpoche dort geordert. Er war ganz stolz, dass es die erste Paperbook-Ausgabe gab. Ja. Und da haben wir natürlich alle ein Exemplar gekauft. Ja, das war was Besonderes. Das war das zweite Exemplar. Das dritte Exemplar habe ich gekauft, als es eine deutsche Übersetzung dieses Buches gab. Im Arbor Verlag, also vom Linhard Valentin. Und dann habe ich mal mit ihm darüber geredet, dass ich das ganz toll finde, dass er dieses Buch publiziert hat. Dann hat er mir gesagt, das ist ein totaler Blindgänger, kauft niemand. Das war eine Herzensangelegenheit, weil die Leute von der Padmakara Translation Group, die das übersetzt haben, die sind halt zu ihm gekommen und ihn gebeten, ob er das nicht auf Deutsch publizieren kann. Und hat null Gewinn damit gemacht. Was ich erstaunlich finde, weil aus dieser Sogyal-tibetischen Richtung ist es eines der Kernbücher überhaupt in dieser Tradition. Das war das dritte Exemplar. Und das vierte Exemplar ist auch witzig. Also da habe ich ein paar Kisten von meinen buddhistischen Büchern zusammengepackt, ja, wo ich mir dachte, ich muss einfach loslassen. Habe die in den Buchladen, den Oktopus-Buchladen gebracht. Das war so die größte buddhistische Fachbuchhandlung Österreichs am Fleischmarkt. Und da hat mir der Besitzer dann gesagt, ein Freund von mir, hat gesagt, ja, du kannst hier beim Buch aussuchen, ja, wir können ja so tauschen oder sowas, ja. Und dann dachte ich mir, okay, welches Buch nehme ich da mit? Eigentlich hatte ich alle schon, ja. Ist irgendwie dann schwierig. Ja, und dann habe ich genau das Buch genommen, dachte mir, das ist eins, ah, gut, da kann man nicht genug von haben. Und so bin ich zum vierten Exemplar gekommen. Ja, es ist irgendwie, und das ist ganz witzig. Ich habe ja vorhin so ein bisschen von Karma gesprochen. Und in meiner Erfahrung gibt es Bücher, manchmal für auch Personen, da hat man unmittelbar einen Draht dazu. Man weiß nicht warum, aber irgendwie passt das total. Also man resoniert damit. Und das ist so ein Autor, der Patrol Rinpoche oder auch speziell dieses Buch, das hat mich von Anfang an angesprochen. Ganz komisch. Weiß nicht genau, was es ist, aber es hat irgendwie was zum Resonieren gebracht. Und jetzt habe ich heute mein Auto aufgeräumt, weil ich halt den Felix abgeholt habe von Annenheim mit Skiern und sowas, muss ich ein bisschen Platz machen. Und da habe ich das Buch hier in meinem Auto gefunden.
Das ist das fünfte.
Na, das ist immer noch das vierte, aber ich habe mir das einfach ins Auto gelegt, weil ich dachte, wenn ich mal irgendwo im Stau stehe oder so, könnte ich doch ein bisschen wieder drin lesen. Aber das war eine interessante Idee, aber habe ich nie gemacht. Ist dann irgendwie untergegangen im Auto, in tiefere Schichten abgewandert und heute wieder aufgetaucht. Ja. Das ist so dieses Buch. Das von dieser Übersetzergruppe ist auch eine spannende Geschichte. Padmakara Translation Group, das sind Westerners, also Amerikaner, Franzosen und Deutsche, die auf Retreat in die Dordogne gefahren sind, also dort in das Retreatzentrum von also von den Katschüs, von, fällt mir jetzt gar nicht der Name ein, wie heißt der denn? Es ist auf jeden Fall, tja, so ist es mit dem Gedächtnis. Schauen wir mal, ob ich den Namen hier drin finde. Nicht Kondrul Rinpoche, Jigme Rinpoche, glaube ich. Das ist der Sohn von Kanju Rinpoche. Und ich glaube, hier ist ein Foto drin. Irgendwo. Also, und das war auch so ein ganz berühmter tibetischer Lehrer, der also geflüchtet ist aus Tibet mit seiner Familie und hat sein ganzes Geld in Bücher gesteckt. Fand ich total sympathisch. Irgendwie. Und sein Sohn, Jigme Rinpoche ist es, glaube ich, den hatten wir mal nach Wien eingeladen. Total netter Typ, so alt wie ich ungefähr. Und der betreut diese Padmakara Translation Group. Und die bringen also klassische tibetische Texte in guter... Hier, seht ihr den? Kann man den sehen? So. Nee, mit K. Kanjur. Also Konrad Anton Norbert Gustav Y. Ulrich Richard. Kanjur. Ist nicht bekannt. Jigme mit J, genau. Ja. Das ist sein Sohn. Also der hat mehrere Söhne. Und das ist einer seiner jüngeren Söhne. Also ich habe den nie kennengelernt. Aber ich kenne sozusagen seinen Sohn. Ja. Und der Lukas, ein Freund von mir, du kennst ja den Lukas, der lebt in dieser Dordogne-Community dort. Also wo einerseits die Lamas leben und auch einige Schüler sozusagen Häuser in der Umgebung haben. Der lebt dort, also seit einigen Jahren schon. Ist jetzt von Wien, hat er seine ganze Wohnung aufgelöst und ist dorthin gezogen, aber lebt schon also seit 5 Jahre Pi mal Daumen dort. Und Mathieu Ricard kennen auch einige, der wohnt da auch. Also der gehört zu dieser gleichen tibetischen Richtung, das ist also die Nyingma-Schule. Die sind da, ja. Also das ist, finde ich, ganz interessant, wenn man irgendwie so persönlichen Bezug zu Büchern und zu einer Linie hat und so. Okay. Na, glaube ich nicht. Also ich bin jetzt eher am Loslassen. Aber das wäre eines dieser 5 Bücher, die ich mir ins Grab legen lassen würde. Damit ich sozusagen auch zwischendurch was zu lesen habe. Ja, weiß man ja nie, was für ein Stau da man kommt. Ja? Also wahrscheinlich da, wo ich hinkomme, ja, gibt es eine riesige Schlange. Und es ist ja ganz gut, wenn man auch was zu lesen dabei hat. Sicher ist sicher. So, dann schauen wir mal hier. Also ich überfliege das jetzt mal, weil ich glaube, es ist schon ein bisschen langweilig geworden, Zeile für Zeile da durchzugehen. Also Ja, es ist einfach ein Text, den man wirklich, aber eigentlich für Zeile durchgehen muss, weil er ist so schön. Okay, wir machen trotzdem irgendwie. Wir sind jetzt hier bei dem chinesischen Text von Zheng San. Und ich würde den einfach gerne fertig machen, ja. So, es ist irgendwie so ein komisches Gefühl, wenn man so Texte anfängt und dann in der Mitte aufhört. Und, aber man muss es ja nicht so in die Tiefe gehen, denke ich mir. Ja, also ich sage einfach so Stichworte. Also Verwirrung erzeugt Ruhe und Unruhe. Also das ist so dieses Bewegungselement sozusagen. Ja, also man ist aufgeregt und dann beruhigt man sich wieder, dann ist man wieder aufgeregt und dann beruhigt man sich wieder. Erwachen ist ohne Zuneigung und Ablehnung. Und das ist dieser Zustand von Gelassenheit, nichts anderes. Jede Erfahrung, die kommt, ist willkommen. Wir sehen, wie sich die Dinge auftauchen, da sind und wieder auflösen. Und ja, und das ist ja sozusagen unser Trainingsfeld, gelassen zu bleiben, unabhängig, welche Erfahrungen wir machen. Und Humor ist da eine super Haltung. Ja, sind die Dinge nicht wirklich, also sich selbst nicht zu ernst zu nehmen und auch die Phänomene, die auftauchen, nicht ernst zu nehmen. Dualistische Anschauungen entstehen durch unser verwirrtes Bewusstsein. Brauche ich auch nicht viel zu sagen. Sie sind wie geträumte Blüten aus Shunyata. Das ist auch interessant. Geträumte Blüten aus Shunyata. Sprich, die Welt der Phänomene entsteht eigentlich aus dem Gesamten und ist nichts anderes als ein Traum. Das ist das Bild dahinter. Und er verknüpft das aber mit der Frage, warum sollten wir an ihnen festhalten, wenn es nur ein Traum ist? Oder könnte ein bisschen anders formuliert, wenn es nur sich verändernde Phänomene sind. Gute Frage. Gewinn und Verlust, richtig und falsch, lass sie ein für allemal los. Also auch hier dürfen wir uns nicht einengen, dass ich unbedingt das muss oder das darf ich auf jeden Fall nicht haben oder will ich überhaupt nicht und so. Also diese Einengung, egal in welche Richtung, sondern auch hier locker offen bleiben und nicht an den Dingen festkleben. Und ich sage ja immer so, eine meiner Lieblingssprüche ist ja, also das, was Leid verursacht, ist die Gier, ist die Aversion und die Verblendung. Aber was ein Aspekt von Gier ist, ist das Festhalten. Also eigentlich so ein Element von Beharren, von Starrheit, von ja, Festhalten. Also dass wir Dinge versuchen festzuhalten. Zu konservieren, ja, also dass wir, ja. Und das gehört zusammen, also die Gier und das Festhalten. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn das Auge wach ist, lösen sich die Träume von selbst auf. Also auch das ist eine schöne Formulierung. Also wenn ich sozusagen in mir ruhe und die Dinge in ihrer Veränderung sehe, dann gibt es keine festen Formen mehr, sondern dann sehe ich die Veränderung. Und dann könnte man sagen, lösen sich diese Projektionen auf, obwohl sie noch da sind. Aber sie verlieren ihre Festigkeit oder ihre Starrheit. Das ist so, finde ich, das ein schönes Bild. Wenn das Bewusstsein nicht unterscheidet, sind die zahllosen Phänomene eins. Auch schön. Super Übersetzung, muss ich sagen. Ja? Aber, ist ein Erlebnis, ja, ich finde auch. Also, Und es sind an sich nur, also diese Sätze bestehen immer nur aus 4 Schriftzeichen. Ja, das ist das Interessante, finde ich. Also es, leider kann ich kein Chinesisch, deswegen konnte ich es so übersetzen wahrscheinlich. Aber das nächste ist auch schön. In der innersten Natur des einen sind alle Verstrickungen vergessen. Also wenn wir sozusagen in der Verbundenheit uns befinden oder in dem Bewusstseinszustand, dass alles miteinander verbunden ist, vernetzt ist, dann halten wir nirgends fest, sondern wir sind einfach in dieser Offenheit. Und dann gibt es keine Verstrickung, sprich kein Festhalten. Und auch hier, wenn wir das eine in den Phänomenen sehen, kehren wir wieder zu unserer ursprünglichen Natur zurück. Brauchen wir nicht viel zu sagen, oder? Erklärt sich von selbst. Das ist auch interessant. Wird Bewegung angehalten, gibt es keine Bewegung. Wird Ruhe bewegt, gibt es keine Ruhe. Also auch hier aussteigen aus unserer begrifflichen Fixierung. Wenn beide nicht existieren, ja, wenn wir sehen, das sind sozusagen unsere Projektionen, unsere Begriffe, wie kann es dann das eine geben? Das heißt, der relativiert selbst diesen Begriff der Einheit. Ist auch nur ein Begriff. Ja, also und auch das ist spannend. Da, wo es nicht mehr weitergeht, gibt es keinen Pfad und keine Regeln. Und das sind so Sätze, da muss man vorsichtig sein. Weil wenn man, also diesen Satz kann man einerseits formulieren wie, na, es gibt keine Regeln, ich kann alles machen. Das ist aber damit nicht gemeint. Sondern es ist damit gemeint, wenn wir sozusagen eine gute Basis haben, und das ist die Ethik, das ist die meditative Schulung. Wenn unser Geist super konzentriert ist, wach ist, präsent ist, dann lösen sich erst die Regeln auf. Und nicht sozusagen, dass es nichts mehr gibt. Und deswegen ist es wichtig, diese Sätze im Kontext zu lesen. Ist das Bewusstsein mit dem Bewusstsein in Einklang? Okay. Verschwinden alle selbstbezogenen Handlungen, also löst sich die Egozentrik auf. Zweifel und Zaudern lösen sich auf, wahres Vertrauen entsteht, ausgleichend und direkt. Also, wenn wir in unserer Mitte ruhen, wenn wir gelassen sind, dann sehen wir die Dinge klar, so wie sie uns erscheinen. Zweifel löst sich auf, was löst sich noch auf? Ja, und diese Qualität des Vertrauens ist da. Also ich würde sagen, eine Qualität des Annehmens und der Offenheit. Nichts bleibt ohne Erinnerung. Also auch das meint, wir sind einfach präsent. Und präsent heißt, es sind keine Gedanken an Vergangenheit, Erinnerung und keine. Also wir sind nicht gefangen von Gedanken an Zukunft, sondern wir sind einfach im Hier und Jetzt. Shunyata, also Leerheit, klar und selbsterleuchtend. Selbsterleuchtend meint, also das ist sozusagen der Aspekt der Einsicht, selbsterleuchtend. Tja, es ist ja heute perfekt hier. Ohne Anstrengung des Bewusstseins. Das heißt, auch hier der Begriff oder die Idee, wenn wir in uns ruhen und vollkommen locker und wach und präsent sind, dann ist auch nicht diese Anstrengung da, die in der Regel aber notwendig ist, um zu diesem Punkt zu kommen. So, ja, richtige Balance finden. Dieser Ort ohne Denken und Urteilen ist nicht mit dualistischem Wissen oder aufgeregten Gefühlen zu ergründen. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Also In vielen oder in manchen Büchern steht drin, also Meditation, da muss man die Gedanken frei werden von Gedanken und dieses ganze Zeug. Das ist gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass wir in uns ruhen und uns von den auftauchenden Phänomenen nicht einlullen lassen. Das meint es eigentlich. Ja, das heißt, natürlich produziert unser Gehirn permanent irgendwelche Gedanken, aber diese Qualität der Präsenz, der Gelassenheit, das können wir trainieren. Mit Gedanken und allen Phänomenen, die auftauchen. Das ist damit gemeint. Hier im Bereich der Leerheit, also im Bereich von Shunyata, gibt es weder selbst noch andere. Meint nichts anderes als, das ist die Verbundenheit. Ja? Und das ist jetzt interessant. Wenn ich die wesentlichste Eigenschaft beschreiben sollte, würde ich nur sagen, nicht zwei. Und nicht zwei sind diese zwei Schriftzeichen im Chinesischen, die Einheit bedeuten. Aber die meinten eigentlich, dass nichts voneinander getrennt ist. Ja, so. Also wir sagen Einheit, oder? Aber eigentlich ist es, nichts ist getrennt voneinander. Deswegen muss man, ja. Deswegen habe ich das so wörtlich übernommen. In nicht zwei ist alles von einem Geschmack. Es gibt nichts, was nicht enthalten ist. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil jede Projektion von uns ist Teil des Gesamten. Also wir müssen nichts ablehnen, was in unserem Geist auftaucht. Ja, das ist wirklich diese Qualität des Annehmens, so wie die Dinge sind und wie wir sie erfahren. Das heißt, auch unsere Biografie ist Teil des Gesamten. Ja, manche glauben, die haben so eine Idee, ich muss so und so und so und das will ich nicht und das will ich nicht und da darf ich nicht hin und das ist schlecht und überhaupt. Aber die Idee ist, alles was auftaucht, ist willkommen und ist da, weil es Teil des Gesamten ist. Das Gesamte heißt, alles ist Teil davon. Und das schließt auch die Ausländer ein. Das ist die Konsequenz. Das schließt auch Putin ein. Im Prinzip. Aber so weit geht das. Es ist nichts davon außerhalb. Ist nicht so einfach. Alle Weißen vertreten diese Sichtweise, okay? Diese Sicht ist jenseits von Raum und Zeit. Ein Moment ist wie 10.000 Jahre. Ja. Also, wenn ich ganz präsent da bin, gibt es sozusagen diese Wahrnehmung von Zeit nicht, sondern die Zeit ist in dem Moment eigentlich ausgeschaltet oder nehme ich nicht wahr oder wie auch immer. Das meint das eigentlich. Weder Sein noch Nichtsein, es liegt direkt vor deinen Augen. Also Präsenz ist einfach Dasein und ich ordne in dem Augenblick nicht in Begriffe und im nächsten Augenblick, wenn ich da wieder sozusagen anfange, von meinen Begriffen eingenommen zu werden, dann bin ich wieder in der Welt der Phänomene. Also so alternieren wir ja im Prinzip immer wieder. Sein ist nicht getrennt von Nichtsein, Nichtsein ist nicht getrennt von Sein. Ja, also das ist so diese begriffliche Geschichte. Vergeude keine Zeit mit Zweifeln, denn nichts, mit dem du zu tun, die nichts mit dem zu tun haben, vergeude keine Zeit mit Zweifeln, die nichts mit dem zu tun haben. Mit dem, mit welchem? Na gut, dann müsste ich bei dem Übersetzer nochmal nachfragen, was er da meint. Aber Zweifeln ist ein Hindernis. Geht so in diese Richtung Grübeln. Das dreht sich in sich und bringt keine Lösung. Und das ist das Gegenteil von ja, also eine Art von Gefangensein. Gell? Also wenn man so in dieser Gedankenspirale drin ist und also ich glaube, ein Großteil von Leid entsteht durch unsere eigenen Gedanken, Vorstellungen, Beschimpfungen, Abwertungen, Erwartungen, also das alles, was eigentlich in unserem Kopf passiert und wo wir oft nicht realisieren, dass es nur Gedanken sind. Die haben in sich keine Substanz. Das ist einfach nur blubber, blubber, blubber. Ja, Harari hat ja in einem seiner Bücher geschrieben, das ist so ähnlich wie also bei einem Propellerflugzeug der Lärm. Ja, der Lärm hat, also zwischen Lärm und der Leistung des Motors besteht überhaupt kein Zusammenhang. Und das ist bei uns auch so. Das heißt, ein Großteil unserer Gedanken ist nichts anderes als so ein großes Rauschen, hilft uns aber nicht, das Leben besser zu managen. Das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steht. Und deswegen sollte man, wenn Zweifel auftauchen, schauen, was ist dran, okay, aber nicht drin untergehen. So würde ich diesen Satz jetzt. Das Einzelne ist nicht getrennt von allem, alles ist nicht getrennt vom Einzelnen, okay. Und das ist auch interessant, wenn du Shunyata verstehst, also wenn du die Leerheit verstehst, gibt es keinen Grund mehr, dich um deine Fehler zu sorgen. Also auch hier, also selbst, natürlich ist auf einer bestimmten Ebene ist es wichtig zu schauen, was läuft gut, was läuft nicht gut und die Dinge, die gut laufen, weiterzumachen, die Dinge, die nicht gut laufen, zu lassen, okay. Aber man kann auch so in dieser Fehlersuche untergehen. Ja, also so in diesem Perfektionismus oder optimieren, ja. Also, und auch hier wirklich, okay, Fehler gehören zu mir, ist auch okay, jeder hat so eine dunkle Seite, aber ich bleibe trotzdem in meinem Schwerpunkt. Das vertrauende Bewusstsein ist nicht zwei, nicht zwei ist das vertrauende Bewusstsein. Der Weg des Dao ist jenseits der Worte, ohne Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart. Und da sind wir wieder im Chinesischen. Vom Indischen ins Chinesische zurück, zum Dao. Und damit beschließe ich den heutigen Vortrag. Danke.